Ich möchte Johannes 13, Vers 1 für uns, also mit uns lesen. Vor dem Passahfest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt, also da Jesus wusste, seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren. So liebte er sie bis ans Ende. Das ist eigentlich unser Text heute. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Bis ans Ende von was? Bis ans Ende des Tages, Sonne ist untergegangen, ist vorbei. Bis ans Ende, ihre Treue. Die Antwort darauf ist nein, bis es vollbracht war und darüber hinaus. Bis er das abgeschlossen hat. Die Aufgabe, die er von seinem Vater bekommen hat, wie Philipper 2 sagt, dass er gehorsam war bis zum Kreuz sogar. Bis er das erfüllt hat, was er als Aufgabe von seinem Vater bekommen hat, liebte er seine Jünger, seine Kinder. Liebte er, dürfen wir sagen, uns und liebt uns immer noch. Durchhalten. Nicht aufgeben ist wichtig. Wir können leicht durchhalten, wenn alles für uns passt. Hast du einen Job und diesen Job ist wirklich toll. Du wirst extrem gut bezahlt. Der Chef ist ein lieber Kerl und vernünftiger Mensch. Macht immer das, was du dir auch denkst, klug und weise und in Ordnung ist. Die Mitarbeiter sind fair und freundlich. Und die Arbeitspensum oder wie viel Arbeit du machen musst, ist eigentlich genau richtig. Du weder bist gelangweilt noch überangestrengt und gestresst. Es ist wirklich wie einfach perfekt. Und dann sagt irgendjemand, halte durch, du wirst das schon schaffen. Die Antwort, die du dann gibst, ist ja natürlich. Das ist ja so eine Freude, das ist ja so leicht, das ist so gut. Durchhalten ist da überhaupt kein Thema. Mache ich gerne. Ist kein Problem. Ich harre aus. Aber was wäre, wenn oder wie ist es, wenn deine Arbeit ganz anders ausschaut? Und wenn du in der Arbeit gehst, hast du eigentlich von einer Woche bis zum nächsten oder von einem Tag bis zum nächsten immer nur Kopfschmerzen. Dein Job ist zwar gut, aber der Chef und die Mitarbeiter sind herausfordernd. Die sind schwierig. Konflikte sind auf die Tagesordnung vorprogrammiert und besonders gut bezahlt wirst du auch nicht. Und du musst mit dem Ganzen jetzt jeden Tag umgehen. Und dann sagt einer, halte durch. Du wirst wahrscheinlich ein paar Fragen zuerst mal stellen, ob du durchhalten willst oder nicht. Und zwar, du wirst die Frage stellen, lohnt es sich durchzuhalten? Soll ich bei diesem Job bleiben? Oder du wirst vielleicht auch eine andere Frage stellen, und zwar, gibt es eine andere Arbeit, wo es besser sein könnte? Vielleicht soll ich wechseln. Wenn Dinge schwer werden, ist durchhalten, ist nicht aufgeben, schwer. Wenn alles läuft, wie wir uns das vorstellen, ist durchhalten überhaupt kein Problem. Wir haben in unserer Stelle eine Stelle, die uns zeigt, dass unser Herr in seiner göttlichen Liebe diesen Kampf nicht erlebt hat wie du und ich. Dass er gedacht hat, ich gebe auf, das ist zu schwer, ich will nicht mehr. Wir wollen heute die Wahrheit betrachten, dass der Herr Jesus treu ist und immer treu bleibt. Er ist zuverlässig. Ich habe es mit Doris und Sascha gesprochen, mein Titel ursprünglich war Jesus haltet durch oder hält durch. Und wir haben da überlegt, das ist ein bisschen zu schwach. Das zeigt irgendwie, oder würde sagen, dass Jesus schwach wäre. Er ist nicht schwach. Er hat Durchhaltevermögen. Er bleibt treu. Allem, was er uns versprochen hat, das wird er durchziehen. Punkt. Das hat er auch in seinem Leben bewiesen. Unser Sündenfaktor heute, oder warum wir solche Stellen brauchen, warum der Herr uns solche Stellen gibt, ist, dass Menschen oft, es kommt vor, du hörst das in der Welt immer wieder, Gott ist kein Gott der Liebe. Warum? Schau die Welt an, schau, wie schlimm die Welt ist. Ist das falsch? Ist die Welt schlimm? Da muss man nicht weit schauen. Und du musst nicht mal die Ukraine und Krieg betrachten, das ist schlimm genug. Schau die Beziehungen an in dieser Welt. Schau die Ehen an in dieser Welt. Schau die Eltern-Kind-Beziehungen an in dieser Welt. Diese Welt ist schlimm. So oft leiden Menschen in Beziehungen und in Situationen, wo sie eigentlich Geborgenheit erleben sollten, wo sie wissen sollten, da bin ich sicher. Mein Mann, meine Frau, die lieben mich, ob es uns gut geht oder schlecht geht. Die liebt mich oder er liebt mich in allen Situationen. Oder meine Mama, mein Papa, die werden für mich sorgen, egal was passiert im Leben. Ich bin sicher. Und wie viele Kinder heute erleben nicht mal diese Geborgenheit, sie erleben Missbrauch in der Familie. Ist unsere Welt kaputt? Sehr kaputt. Und dann sagen Leute, wo ist Gott? Warum ist er, wenn er Liebe ist, warum lässt er das zu? Die Realität ist, Gott ist Liebe. Und Gott hat schon alles dafür getan, dass diese Dinge nicht passieren müssen. Und wir schätzen das Problem falsch ein. Wir glauben, das Problem ist unser Umfeld, ist was andere Leute tun. Aber das Problem ist und bleibt ein Herzensproblem von uns allen. Das Problem ist und bleibt, was in uns selbst vorgeht. Wir sind das Problem. Ich bin das Problem. Ist uns das klar, dass Jesus kam, um mein größtes Problem zu lösen? Mein Problem, das ich mit meinem eigenen Herzen habe? Stellt euch vor, wie wäre es, wenn alle Menschen in dieser Welt, 100% aller Menschen, tatsächlich demütig, wie wir in den Seligpreisungen jetzt gelernt haben, arm im Geist, die haben auch Trauer über ihre Sünde und die Sünde der Welt. Sie sind sanftmütig, sie wollen, dass Gott wirklich die Herrschaft habt in ihrem Leben. Sie stellen sich unter der Autorität Gottes. Sie sind stark, aber sie sind dem Herrn untergeordnet. Und haben Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Nicht nach Macht, Ruhm und meinen eigenen Weg, sondern die Gerechtigkeit Gottes. Stellt euch vor, was für eine Welt würden wir haben, wenn alle Menschen diese geistlichen Eigenschaften verfolgen würden und sich so vor Gott, dem Schöpfer, demütigen würden. Wo sie dann auch die andere Lehren, die Jesus in der Bergpredigt dann eben sagt, die auch im Leben anwenden würden. Ich möchte andere Menschen so behandeln, wie ich selbst behandelt werden möchte. Also wow, das wäre ein schönes Leben, oder? Da waren alle Chefs ein Traumchef in dem Job. Wenn alle Mitarbeiter Traummitarbeiter im Job. Da wäre alles ganz anders, weil dann würden wir auch den Plan des Schöpfers erfüllen. Aber was ist dann passiert? Was ist das Problem? Warum ist es nicht so? Warum musste Jesus weinend nach Jerusalem einziehen? Weil unsere Herzen das Problem sind. Weil wir Sünder sind. Wir gehen unseren eigenen Weg. Und in uns entsteht immer wieder dieser große Sünde in uns. Gott, du sollst mir folgen, nicht ich soll dir folgen. Ich bin mein eigener Gott. Ich habe das Sagen, nicht du. Ist das jetzt Christus ähnlich oder Satan ähnlich? Das ist Satan ähnlich. Und da sehen wir, dass wir in einem riesigen, starken, großen geistlichen Kampf stehen. Und Jesus kam und er wusste, dass das unser größtes Problem ist. Und er liebte auch seinen eigenen Jüngern bis ans Ende. Er liebte die Männer, die der Herr ihm gegeben hat. Er hat nicht aufgegeben, hat diese Männer, diese Jünger nicht weggeschmissen sozusagen. Nicht gesagt, ihr seid solch eine Katastrophe, jetzt weg mit euch. Ich fange neu an. Nein, er hat bis zum Schluss die Seinen geliebt, die in der Welt waren. Und das kannst du, wir werden das jetzt betrachten, du darfst verstehen, in seinem Gebet, in Kapitel 17, hat der Herr Jesus für seine Jünger gebetet und dann für alle, die glauben an ihm durch das Wort seiner Jünger. Das sind wir heute, 2000 Jahre später. Das trifft uns auch. So treu ist unser Herr, ist Jesus der Schöpfer der Welt. Er liebt dich, er bleibt treu. Unser Fazit heute ist ganz einfach. Die vollständige Liebe Gottes wurde durch Jesus Christus klar und deutlich bewiesen. Es fehlt nichts an seiner Liebe. Seine Liebe kommt nicht zu kurz. Seine Liebe wird nicht irgendwann mal aufhören. Es ist etwas, das wir in Jesus Christus deutlich, ohne Zweifel, sehen und beweisen können. Es ist eine große, große Gnade. Der Grund, warum der Herr Jesus nicht aufgegeben hat, ist, weil er göttliche Liebe für uns hatte und immer noch hat. Denken wir auch darüber nach, was damals die Situation war. Die jüdische Elite haben ihn schon abgelehnt. Die haben schon öfters schlecht über ihn gesprochen. Sie haben ihn verleumdet. Sie haben gesagt, dass er Satan dient und aus der Kraft Satans diese Wunder tut. Wahnsinn. Also wirklich verrückt, was die da behauptet haben. Richtige Verleumdung. Und sie trachten schon nach seinem Leben. Sie wollen ihn umbringen. Seine Jünger lieben ihn zwar, aber die sind immer noch völlig auf sich selbst fokussiert. So wie wir heute auch gehört haben. Die sind Egoisten und sie kämpfen immer noch untereinander. Wer soll der Größte sein im Reich Gottes? Es dreht sich um mich und was ich will. Das ist der Zustand seiner Jünger derzeit. Und egal, was Jesus damals getan hat, egal, was er getan hat, seine Feinde blieben seine Feinde. Sie wollten nicht nachdenken, sie wollten nicht überlegen, ach, vielleicht sollen wir doch anders denken über diesen Mann. Ich meine, überlegt es euch, er konnte und hatte damals sogar Lazarus aus den Toten auferweckt. Okay, schau die Stelle an. Martha wollte den Stein nicht wegrollen. Warum? Sie hat gesagt, wir wollen ihn nicht riechen, er wird stinken. Und Jesus sagt, ich habe dir gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Sie haben den Stein weggerollt. So, jetzt logisch betrachtet, was haben sie gerochen? Steht nicht da und sie rollten den Stein weg und alle fielen um in Ohnmacht, weil es so gestunken hat. Steht nicht drin, aber sie haben es gerochen. Okay, ist deutlich, 4 Tage tot. Und dann sagt Jesus, Lazarus, komm heraus. Und was passiert? Der stinkende Lazarus stinkt nicht mehr. Er kommt heraus mit seinen Grabtüchern noch drauf. Okay, wie viel mehr braucht man, um irgendwie nachdenken zu müssen? Okay, dieser Mann kann wirklich Dinge tun, die sonst andere nicht. Oder? Und es steht da natürlich in Johannes 11, dass viele deswegen an ihm geglaubt haben. Aber seine Feinde haben auch deswegen, egal was Jesus getan hat, sie waren nicht bereit, an ihn zu glauben. Warum? Ihr Herz. Sie wollten ihren eigenen Weg gehen. Es ändert nichts daran, dass Jesus Gott ist. Dass Jesus Allmacht hat, dass Jesus Autorität hat über den Tod. Er kann jemanden wie Lazarus einfach auferwecken. Lazarus, komm heraus. Und Lazarus muss herauskommen. Er kann nicht tot bleiben. Egal, was Jesus getan hat damals, seine Kritiker waren nicht bereit, auf ihn zu hören und an ihn zu glauben. Eigentlich traurig. Unter diesen Umständen, das ist wie Jesus jetzt gerade, was er erlebt. Es ist unter diesen Umständen, dass Johannes eben dann in seinem Brief und seinem Buch hier diese Worte schreibt. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Eine der stabilisierenden Wahrheiten im Wort Gottes ist, dass Gottes Liebe für uns vollkommen ist und stabil ist. Du kannst nichts tun, damit Gott dich mehr liebt, als was er dich jetzt liebt. Du kannst auch nichts tun, damit Gott dich weniger liebt, als was er dich jetzt liebt. Und du sagst, was? Auch wenn ich sündige? Richtig. Okay, dann tue ich, was ich will. Falsch. Denk darüber nach. Was ist diese Liebe Gottes? Was bedeutet das? Die Tatsache ist, die Liebe Gottes ist nicht von deinem Verhalten und meinem Verhalten abhängig, von unserer Leistung. Wenn es davon abhängig wäre, ich überlege dir jetzt, wer hier hätte überhaupt eine Chance? Wer hier könnte vor Gott bestehen? Gibt es da jemanden? Und wenn du glaubst, ja, ich bin nicht so schlecht, er hätte mich auf jeden Fall lieb gehabt. Echt? Es ist nicht von unserer Leistung abhängig. Wovon ist es abhängig? Es ist von seinem Charakter abhängig. Johannes sagt uns nicht, und Gott liebte. Johannes sagt uns in seinem ersten Brief, Gott ist Liebe. Seine Charaktereigenschaft. Er ist vollkommene Liebe. Gott sieht dich, er sieht mich, er sieht diese ganze Welt. Johannes 3, Vers 16. Wir alle oder viele von uns kennen das. Sagen wir das zusammen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Einer der bekanntesten Verse der Bibel. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Gehörst du zu dieser Welt? So, ich nicht, ich bin Außerirdische. Okay, dann möchte ich mit dir nachher reden, okay? Woher kommst du eigentlich? Wir alle gehören zu dieser Welt. Gott liebt dich. Die göttliche Liebe, die Jesus hier zeigt, ist die Liebe, die er immer für uns hatte. Und du kannst stabil in deinem geistigen Leben sein, weil du weißt, Gottes Liebe ändert sich nicht für mich. Nur, du musst diese Liebe natürlich annehmen. Und du musst auch in dieser Liebe leben, Tag ein und Tag aus. Du darfst und sollst diese Liebe für dich nützen als Wegweiser, wie du dein Leben verbringst und was du mit deinem Leben tust. Weil Gottes Liebe ist wirklich köstlich. Es stabilisiert uns. Wir wollen aus dieser Stelle, nicht nur aus diesem einen Vers, sondern das, was in Kapitel 13 bis Kapitel 18 eigentlich passiert, wir wollen diese Dinge jetzt ein bisschen kurz fassen, ein bisschen miteinander betrachten und sehen, wie diese vollständige, nicht aufhörende, stabile Liebe des Herrn damals gezeigt wurde. Und daraus möchten wir auch lernen, uns daran erinnern, wie gut und gnädig unser Herr ist. Und mein Ziel ist, dass am Ende unserer Predigt, dass wir alle sagen können, lobe den Herrn für seine Gnade. Lobe den Herrn für seine Liebe. Danke, Herr, dass du so ein Herr bist. Weil so herrlich wie du ist niemand. Und du bist mein Herr. So, wir fangen an mit erstens, die Liebe Jesu ist vollständig, weil er für seine Jünger vollständig vorgesorgt hat. Hast du das vielleicht irgendwann mal erlebt, dass du eine Aufgabe bekommen hast oder dass du in eine Situation geschickt wurdest oder hineingekommen bist und du kennst dich einfach nicht aus. Du stehst da und sagst, okay, ich bin da, ich soll irgendwas machen, aber ich weiß gar nicht, was ich tun soll oder wie ich damit umgehen soll. Ich fühle mich jetzt wie ein Fisch, das nicht im Wasser drin ist. Fisch am Land. Wie geht ein Fisch am Land mit dem Leben um? Sehr schwer. Das geht nicht so leicht. Jesus hat seine Jünger wirklich wunderbar vorbereitet. Er hat so viel getan. Also er hat ausführlich und liebevoll erklärt, was passieren würde. Und du sagst, ja, aber die haben nichts begriffen. Stimmt, aber er hat alles, es lag nicht an ihm. Und nachher sagt er auch, weißt du, und sie haben daran erinnert, ja, der hat ja schon gesagt. Sie waren blind, weil sie ihre eigenen Vorstellungen folgten. Weil sie ihre eigenen Gedanken nicht loswerden konnten. Es war dann nach der Auferstehung, wo sie das richtig also einordnen konnten. Aber er hat sogar vorher gesagt, es gibt einer von euch, der wird mich verraten. Die Jünger waren, was, wer, was, bin ich das? Kapitel 13 hier in Johannes, im Vers 21, eben da steht es, dass der Herr Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten. Das hat ihn nicht überrascht, er wusste, das wird passieren. Und er sagt seinen Jüngern, das wird passieren. Sogar sagte er dann später in Kapitel 13, Vers 36 bis 38, Petrus, auch du wirst mich verleugnen. Wie wir heute gehört haben, Petrus sagt, na, ich nicht. Na, gewiss nicht. Also ich bin der treue Petrus. Also ich mache das richtig. Ich sterbe für dich, Jesus, aber verraten? Niemals. Kommt nicht in Frage. Was denkst du dir? Glaubst du, du weißt irgendwas? Jesus, so demütig, so geduldig. Ja, du wirst mich verraten. Und was ist passiert? Er hat ihn verraten. Hat Jesus das jetzt vorprogrammiert? Nein. Aber Jesus weiß, was passieren wird. Er weiß nicht nur, was passieren wird, er weiß alle möglichen Konstellationen, alle möglichen Variationen, was passieren könnte. Der ist Gott. Und Jesus bereitet sogar seine Jünger darauf vor, dass Petrus ihm so kläglich verleugnen wird. Und dann Johannes Kapitel 14, er bereitet sogar die Jünger darauf vor, dass er weggehen wird. Die haben es nicht verstanden. Sie stehen da und stellen Fragen, aber er sagt, euer Herz erschrecke nicht. Sag euch im Vorhinein, das wird passieren. Glaubt an Gott, glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Siehst du wieder? Ich bereite euch vor. Ich sage euch alles, was ihr braucht. Wo ich hingehe, das sind viele Wohnungen. Gott bereitet einen Platz für euch und ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Nicht Gott, sondern er geht hin, um eine Stätte für euch zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Er bereitet seine Jünger vor auf das, was kommen wird. Er hat schon vorher erzählt von seinem Tod und von seiner Auferstehung. Und jetzt was mit seinem, wenn er weggeht. Du siehst auch, er hat sein liebesvolles Herz für seine Jünger deutlich gemacht, indem in Kapitel 13, wie fängt er an? Mit der Fußwaschung. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um gedient zu werden, sondern um zu dienen. Er sagt in Vers 15, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, das ist spannend, oder? Wenn du das in deinem Kopf verstanden hast, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr das nur wisst. Wenn ihr einfach viel im Kopf habt, boah, ihr seid so gesegnet, ihr seid intellektuelle Großmächte. Wo kommt der Segen? Nicht nur im Wissen. Das sehen wir so deutlich in der Bergpredigt, oder? Wenn ihr das wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Das ist Gnade. Er stärkt uns, um ihm zu dienen. Er geht voran, er wäscht die Füße seiner Jünger, er zeigt, dass er sie lieb hat, er zeigt, dass er nicht selbst arrogant und irgendwie ein glaubt, es dreht sich nur um ihn, alle sind da, um ihn zu dienen. Er ist Gott, er ist heilig, ihm gebührt die Ehre, aber kam, um zu dienen. Und wenn wir ihn ehren, wenn wir ihn loben, es ist nicht, weil er egoistisch ist. Es ist nicht, weil er jetzt eine sündhafte, ich-zentriertes Denken hat. Es ist, weil wenn wir Gott loben, dann haben wir die Ordnung, haben wir das, was für uns das Beste ist. Wir bringen uns dann in Einklang mit Realität und hören auf, in einem Scheinwelt zu leben, wo Menschen glauben, Gott bedeutet nichts. Gott hat keine Kraft, ihm gebührt nicht die Ehre. Ich lebe so, wie ich will. Das ist eine Scheinwelt, weil diese Welt wird dann mit einer riesigen Katastrophe dann enden. Und auf einmal kehrt Realität wieder ein. Wer ist Gott wirklich? Er ist Gott. Ihm gebührt die Ehre. Jesus ist nicht egoistisch. Er ist demütig. Man sieht auch, dass er eben, obwohl es jetzt in Johannes hier nicht erwähnt wird, so wie es in den anderen, er führt Mahl des Herrn ein und gibt ein Zeichen, damit sie darüber nachdenken, was er tun wird am Kreuz. Und dann, wenn wir auch in Kapitel 17 weitergehen, wir haben so viel Lehre, er spricht von dem Heiligen Geist, der kommen wird, er erzählt in Kapitel 15, dass er der Weinstock ist, wir sind die Reben, er gibt uns die Kraft, ohne ihn können wir nichts tun. Und dann Kapitel 17, er sagt, ich bete für euch jetzt. Und ich darf jetzt erwähnen, Vers 17 in Kapitel 17. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich auch sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Das ist, wo wir sind, wo wir zu finden sind. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, wir sehen hier, dass Jesus seine Liebe deutlich gezeigt hat, bis ans Ende. Es war etwas, das er hat vollständig für seine Jünger auch vorgesorgt. Er hat gezeigt, er betet für sie, er liebt sie, er dient sie. Es gibt einen Plan, er kommt zurück für sie. Sie hatten alles, was sie gebraucht haben. Das ist Liebe. Du und ich auch. Wir haben alles, was wir brauchen. Und vielleicht stellst du die Frage, warum haben die Jünger das nicht verstanden? Es ist so wie ein rebellisches Kind. Ich habe ein paar Mal das erlebt in meinem Leben, wo ich mit Leuten gesprochen habe und die haben mir gesagt, ja, früher habe ich es nicht begriffen, aber jetzt verstehe ich das. Ein Teenager, der rebellisch ist. Und er glaubt natürlich, er weiß besser, oder? Der Sohn, der sagt, ja, Mama und Papa, die sind so alt, die sind so, ja. Sie wissen nicht wirklich, wie das Leben funktioniert. Wir Jugendlichen, also wir sind mit neuen, modernen Sachen gut verknüpft und verbunden. Wir kennen uns aus. Und dieser rebellische Teenager geht seinen eigenen Weg. Und die Eltern sind besorgt. Die Eltern versuchen, das Kind, das ist Jugendliche, es kann auch ein Mädchen sein, also zu helfen eben. Denk darüber nach, hast du das überlegt? Hast du das überlegt? Hast du das gesehen? Und ich habe das mit meinem älteren Bruder eigentlich ganz, ganz deutlich erlebt. Er hat es sogar zugegeben. Weil mein älterer Bruder war, ja, er ging seinen eigenen Weg. Jetzt hat er sich auch mit meinen Eltern, die jetzt schon beim Herrn sind, aber bevor sie gestorben sind, hat er sich versöhnt. Man glaubt, man hat recht, aber dann wird man älter und dann erlebt man ein bisschen was und dann, wie bei meinem Bruder, hat er eigene Kinder gekriegt. Und die eigenen Kinder wachsen auf. Und dann auf einmal, was tun die eigenen Kinder? Die gehen ihren eigenen Weg. Und was tut dann der rebellische, damalige Sohn, wenn er sieht, mein eigener Sohn will nicht auf mich hören, aber ich weiß, wo das hinführt. Ich weiß ganz genau, was passieren wird. Bitte hör auf mich. Auf einmal fängt ein Umdenken an in seinem Herz. Oder denkt, vielleicht, ach so, deswegen haben Mama und Papa das damals gedacht und gesagt. So dumm waren sie doch nicht. Wenn nur mein Sohn auf mich hören würde, ich kann ihm 100% sagen, wo dieser Weg jetzt hinführt. Du sagst, warum erwähnst du das? Die Jünger damals dachten, wir haben es richtig. Petrus, ich verleugne dich niemals. Ich kenne mich besser, als du mich kennst, Jesus. Petrus war einer der dachte, ich weiß besser. Und dann nach der Auferstehung, okay. Und vor allem nach Pfingsten, okay, jetzt doch, der Herr Jesus weiß doch besser. Ich weiß nicht so viel, wie ich dachte. Es dreht sich nicht um ein Königreich hier auf Erden jetzt. Es dreht sich nicht um, wer der Größte und Stärkste sein soll. Wir gehen unseren Weg. Es dreht sich um seine Ehre. Es dreht sich um Herzen, das Innerliche. Wir haben es verstanden. Was? Ihr wollt uns misshandeln? Hohes Rat, jüdisches Hohes Rat? Gut, macht das. Aber wir können und müssen nur von Jesus erzählen. Ist kein Problem. Also wir loben und preisen Gott, wenn ihr uns misshandelt, weil es dreht sich um Jesus und er wurde auch misshandelt. Wie siehst du diesen Unterschied? Der Herr Jesus hat sie gut vorbereitet und dann nach seiner Auferstehung, nach Pfingsten, alles schon bereit, alles schon bereit. Vor der Verhaftung, unmittelbar nach der Verhaftung und Tod Jesu haben sie nichts verstanden. Aber nach seiner Auferstehung, alles bereit. Was für eine Gnade. Dann sehen wir unser zweiter Punkt heute. Und übrigens, der Herr gibt für dich auch alles, was du brauchst in seinem Wort. Du musst schauen, dass du die Filter, die du auf deine Brillen hast, runtertust, damit du das verstehst, wie Gott das meint. Filtere nicht das Wort durch deinen Verstand. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Verlass dich auf die klaren Aussagen, wie es dort steht. Und bete, dass der Herr dir die Kraft gibt, diese Filter runterzugeben. Dass du jetzt deutlich und klar sehen kannst. Du denkst, ich kann scharf sehen mit meinem Filter. Aber das Problem ist, dein Filter verzerrt alles. Du musst das runternehmen. Du musst offen sein, dass der Herr dein Herz durch sein Wort direkt anspricht und dass er dich verändert. Dann wirst du frei sein. Nimm den Filter runter. Nimm die Sonnenbrille weg. Schau einfach direkt die Herrlichkeit Gottes in seinem Wort an. Zweitens, die Liebe Jesu ist vollständig, weil er ihre Schwäche und Sündhaftigkeit mit Barmherzigkeit begegnete. Und das sehen wir, haben wir schon teilweise angesprochen. Aber überlegst dir als erstes, er korrigiert liebevoll die impulsiven Handlungen des Petrus. Er hat ihn nicht angeschrien, er hat ihn nicht verurteilt. Er hat einfach liebevoll gesagt, was machst du da eigentlich? Schau Kapitel 14 an, wo er dann eben Petrus... Kapitel 14, Vers 36, warte mal, 13, 36, Entschuldigung. Herr, also der Petrus sagt, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortet, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen, du wirst mir aber später folgen. Und Petrus spricht zum Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Und Jesus antwortet, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Und dann Petrus, wenn wir in Lukas Evangelium schauen, da sehen wir, dass Petrus gemeint hat, na, ich zeige ihm jetzt, dass ich das nicht tun werde. Und du siehst, Entschuldigung jetzt, genau, hier in Lukas Stelle steht da eben, dass er sagt eben, ich werde das nicht tun. Vers 33 von Lukas 22. Er sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Das mache ich nicht. Und dann in Vers 49, du siehst, Johannes identifiziert es als Petrus in Kapitel 18, aber in Vers 49, als nun seine Begleiter sahen, was da geschehen sollte, sprachen sie zu ihm, Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug den Knecht des hohen Priester und hieb ihn sein rechtes Ohr ab. Zack, ich werde für dich kämpfen, alleine, ich schaff das. Und wer war das? Johannes sagt uns in Kapitel 18, wer das war. Das war natürlich unser Freund Petrus. Und Jesus ging hin und du siehst, wie treu der Herr war in dieser gesamten Situation. 18 und dann Vers 10. Da nun Simon Petrus ein Schwert hatte, zog er es und schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus, steck dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Was für eine Gnade. Er ist direkt, er spricht klar, aber er korrigiert den Petrus liebevoll für seine impulsive Handlung. Und er gibt auch deutliche Antworten. Gehen wir zurück zu Kapitel 13. Jesus spricht, ich gehe weg, ich komme zurück, ich hole euch. Kapitel 14, Vers 5, der Thomas, der immer Fragen stellt. Weißt du, wir kennen auch Menschen. Der Herr hat gewisse Menschen gegeben, die eine Stärke haben. Ihre größte Stärke kann auch ihre größte Schwäche sein. Weil sie stellen viel Fragen. Das kann eine große Stärke sein. Aber manchmal stellt man dann so viele Fragen, dass man nie zu einer Antwort kommt. Und es gibt gewisse Sachen, die man einfach im Vertrauen und im Glauben annehmen darf. Man sagen kann, so viel habe ich verstanden und das nehme ich an. Aber ich kann nicht alle Fragen, die ich habe, beantwortet bekommen, bevor ich das, was ich schon weiß, die Wahrheit ist, annehme. Thomas war dieser Kritiker, dieser Nachdenker. Und hier wieder Vers 5, Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Was sagst du? Herr, du tust, als ob wir das alles verstehen sollen. Wir haben keine Ahnung, wohin gehst du? Und er sagt dann eben, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen? Reden wir jetzt Klartext, Jesus. Und ich finde es so schön, wie der Herr Jesus diese liebevolle Antwort gibt. Eine unserer Lieblingsverse, oder? Wie Jesus diese Frage beantwortet. Es ist so wie, okay, Thomas, du willst klipp und klar, kurz und bündig, einfache Antwort haben. Sollen wir deutlich reden? Okay, hier ist die richtige, kurze, bündige, also wirklich, pass gut auf, Thomas, du kriegst deine Antwort. Und was sagt er? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Thomas, du willst die kurze Antwort haben? Die Antwort ist leicht. Ich bin es. Du brauchst mich. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Es ist nicht, ich zeig dir den Weg, ich zeig dir, was die Wahrheit ist, ich helfe dir zu leben. Nein, ich bin die Quelle für alle diese Dinge. Ich bin die Lösung. Was für eine wunderschöne Antwort, oder? Und wir alle lieben das. Und woher kam das? Weil Thomas immer wieder die Fragen stellte. Immer wieder, was jetzt? Okay, jetzt red mal Klartext mit uns. Klartext, gut. Kurz und bündig. Preis dem Herrn. Und jetzt zum Schluss in Kapitel 15. Schau Vers 15 an. Er bezeichnet liebevoll seine Jünger als Freunde und nicht bloß als Knechte. Das muss jetzt ein bisschen einsickern. Der Schöpfer der Welt sagt, ich sehe euch als Freunde. Wow. Vers 15 sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Wie gesagt, er hat sie gut vorbereitet, hat alles erzählt, hat alles erklärt. Ich sage euch, was ich vorhab, was ich tun werde, was danach kommt. So geht Gott mit uns um. Ich sage euch nicht Knechte. Knechte folgen einfach Befehle und haben keine Ahnung, warum. Und der Herr sagt den Knecht, dir soll es wurscht sein. Warum? Du bist der Knecht. Tu, was ich sage und fertig. Jesus sagt, na so bei mir ist es nicht. Ich will, dass ihr versteht. Thomas, du hast Fragen? Ja, ich beantworte deine Frage, soweit es möglich ist. Ich betrachte euch nicht als Knechte, sondern als Freunde. Er sagt, euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Bist du auch ein Freund Jesu? Hörst du auf sein Wort und merkst, dass der Grund, warum er dich sein Wort gegeben hat, ist, weil er dich lieb hat? Weil er will, dass du verstehst, wer er ist und was er in deinem Leben tun will, damit du erlöst werden kannst aus dieser schrecklichen, sündhaften Welt. Das ist Gnade. Du sagst, wen möchtest du als Freund haben? Manche würden vielleicht irgendeinen Sportstar da hineinsehen. Ich möchte irgend diesen weltberühmten Fußballer als echter, guter Freund haben. Das wäre toll. Ja, wäre vielleicht interessant, vielleicht könntest du was lernen. Vielleicht andere sagen, ich möchte den reichsten Mann der Welt als meinen Freund haben. Der könnte mir dann natürlich jedes Mal, als ich irgendwas brauche, ein paar Tausender überweisen, sagen, kein Problem, das ist wie 2 Cent für mich. Ja, den möchte ich gerne als Freund haben. Oder ich möchte mit dem mächtigsten Politiker der Welt befreundet sein, weil der hat richtige Macht. Also wir denken eigentlich gar nicht so, oder? Wir finden es sehr interessant, mal die so Leute kennenzulernen. Aber richtigen Freund zu haben, na, das geht gar nicht. Aber Jesus, der Schöpfer, Jesus, der Retter, das Lamm Gottes, der auf dem Thron sitzt, er sagt, ich biete euch Freundschaft an. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich möchte, dass ihr diese Freundschaft annimmt. Bist du bereit, das zu tun? Willst du ihn als Freund haben? Und wenn du sagst, na, das will ich nicht, okay, Jesus weint auch über dich. Es ist nicht von Jesus, es geht nicht von Jesus aus, dass diese Freundschaft nicht besteht. Ganz im Gegenteil, der Herr Jesus schaut dein Leben an, schaut deine Zukunft an. Der Herr Jesus weiß, was auf dich zukommt und er weint dann über dich. Er fleht dich an. Und wenn du aber Jesus kennst und sagen kannst, ja, er ist mein Freund, denk nie, dass seine Liebe für dich irgendwelche Grenzen hat. Denk nicht nur, weil du durch Schwierigkeiten gehst, der Herr Jesus sieht mich nicht, der Herr Jesus lässt Schwierigkeiten zu, der liebt mich nicht. Nein, er spricht auch diese Dinge deutlich an in seinem Wort. Das alles hat einen Sinn. Er formt uns, er führt uns. Er bereitet uns dafür vor, ihn besser dienen zu können. Er zeigt uns, was in unserem Herzen ist. Und er geht liebevoll und gnädig mit uns um. Er liebt uns bis ans Ende. Das ist sein Charakter. Darauf kannst du zu 100% sicher sein, dein Leben darauf wirklich lenken lassen. Denk darüber nach, obwohl Jesus wusste, dass seine Jünger ihn verlassen und verleugnen würden, hat er sie geliebt. Obwohl Jesus wusste, dass Petrus versuchen würde, in eigener Kraft seinen Willen mit dem Schwert durchzupeitschen, hat er ihn geliebt. Und obwohl Jesus wusste, dass seine Jünger so gut wie gar nicht zugehört haben und auf ihren eigenen Weg ausgerichtet waren, hat er sie geliebt. Manchmal schauen wir unser eigenes Leben an und wir merken, wie unreif, wie schwach, teilweise wie dumm wir sind. Und wir trauern über unsere Sünde. Das ist gut, wenn wir das tun. Das haben wir gerade gesehen, oder? Bergpredigt. Glückselig sind diejenigen, die trauern. Aber denk nicht, da hört es auf. Vergiss nicht, was Jesus damals sagt. Sie werden getröstet werden. Lass dich trösten in Jesus. Schau auf ihn. Sieh seine Liebe. Steh wieder auf, bist du hingefallen? Steh wieder auf, schau auf Christus und sag, danke Herr. Genau, weil ich Sünder bin, bist du damals gekommen, weil du mich liebst und den Ausweg ermöglicht hast. Lass nie sein, dass du verzweifelst, weil du deine eigene Schwäche erkennst. Wenn das Gottes Plan wäre, dass du und ich keine Schwäche mehr hätten in dieser Welt, dann würden wir uns auch nie wieder für ihn entscheiden müssen. Dann müssten wir nie wieder Liebe anwenden in unsere Beziehung zu ihm. Dass wir uns gegen uns selbst und unseren eigenen Willen und für ihn entscheiden. Aber es ist ein Vorrecht, uns entscheiden zu dürfen. Und Jesus gibt uns alles. Er sieht unsere Schwäche. Er gibt uns die ganze Gnade. Er gibt uns alles, was wir brauchen, damit wir für ihn Schritt für Schritt vorwärts gehen können. Und dann, wie wir auch gesehen haben, der Tag kommt, wenn dieser Kampf vorbei ist. Verherrlichung steht in der Zukunft. Jesus sagt, ich werde zurückkommen und euch zu mir nehmen. Wow. Preis dem Herrn. Und wir schließen heute damit ab, die Liebe Jesu ist deswegen auch vollständig, weil er von seiner Stunde des Leidens nicht zurückgewichen hat oder ist. Denkt nicht, dass diese Zeit für ihn einfach war. Er war entschieden, er war gehorsam, aber er liebte sie bis ans Ende in einer Situation, die extrem schwer war. Er hat verstanden, wie massiv sein Leiden sein wird. Wenn du Lukas 22 liest, da wird erwähnt, und spannend, Lukas, der Arzt, der würde das natürlich bemerken und uns das sagen, oh, das muss da hineinkommen. Der Geist Gottes führte ihn natürlich, aber dass wir wissen, okay, medizinisch, was passierte damals im Garten Gethsemane, als Jesus dreimal betete, Herr, nimm diesen Kelch weg, aber Vater, nicht meine Wille geschehe, sondern dein Willen. Wie ging es den Herrn Jesus damals? Und es steht da, dass er schwitzte und sein Schweiß war so wie Blutstropfen. Es gibt sogar eine medizinische Zustand, dass das beweist, dass das beschreibt. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, Hemidrose. Hemidrose. Kurz gesagt, Das ist Blutschweiß, bezeichnet die Ausscheidung von Blut oder Blutpigment im Schweiß und kann im Falle großer empfundener Angst, zum Beispiel Todesangst, durch das mit der hohen inneren und äußeren Anspannung verbundene Platzen von Hautäderchen und das Abließen des austretenden Blutes über die Poren zusammen mit dem Angstschweiß auftreten. Kurz gesagt, der Stress und der Druck war so stark auf ihn, dass seine Blutäderchen in seinem Schweiß dass die geplatzt sind und dass er tatsächlich Blut geschwitzt hat. Du und ich haben Spannungssituationen, Stresssituationen erlebt. War es jemals so stressig, dass du Blut geschwitzt hast? Das ist nicht erfunden. Jesus wusste, was auf ihm zukommt. Wo ging Jesus hin, als alles für ihn zu viel wurde, menschlich betrachtet? Zum Vater. Was tat Jesus? Betete. Wo bekam er Kraft? Vom Vater. Und danach stand er auf und sagt, meine Stunde ist da, jetzt gehen wir. Er hat verstanden, wie massiv dieses Leid war. Und er hörte, hat nicht zurückgewichen, nicht aufgegeben. Er hat auch verstanden, wie wichtig sein Leiden sein würde. Matthäus 26 haben wir schon gelesen. Er sagt zu Petrus, soll ich nicht diesen Kelch trinken? Wie sollen dann die Schriften erfüllt werden, dass es so sein kommen muss, dass es so sein soll? Wisst ihr, was hier los ist? Es dreht sich hier um nichts weniger als das Wort Gottes, das in Erfüllung gehen muss. Und ich bin gekommen, um meinem Vater zu gehorchen. Er ist nicht zurückgegangen, er hat nicht aufgegeben, er ist nicht zurückgewichen. Er wusste, wenn ich jetzt nicht gehorsam bin, gibt es keine Hoffnung mehr für die ganze Welt. Das ist Gnade und Liebe. Wie oft geben wir auf? Ich meine, wie oft hören wir auf? Nur weil etwas ein bisschen schwer wird. Oder weil es uns unangenehm ist. Oder weil irgendjemand was gesagt hat und das gefällt uns nicht. Ich denke, wie viel der Herr Jesus verleumdet, verleugnet, eben missbraucht, alles mögliche. Und er liebt sie bis ans Ende. Und drittens, er war völlig entschieden, den Willen seines Vaters zu tun. In Kapitel 18 in Johannes, da sehen wir, die Gefangennahme Jesu und Vers 4 in Kapitel 18 steht, Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte. Noch einmal, keine Geheimnisse. Er wusste ganz genau, was passieren wird. Deswegen hat er Blut geschwitzt. Er wusste, es ist die Zeit. Was tut er? Versteckt sich? Nein. Okay, Vater, es ist dein Wille. Es ist deutlich, es ist klar. Du hast mir gestärkt. Steht da. Er ging hinaus und sprach zu ihnen, hey, servus, wen sucht ihr? Er geht hin. Hey, sucht ihr jemand? Wen sucht ihr? Überlegt euch. Er stellt sich der Situation. Und dann, ich liebe das, sie antworten ihm, Jesus, den Nazarener suchen wir. Oh. Jesus spricht zu ihnen, ich bin's. Und was sagen sie, was passiert? Es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Und als er nun zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Damit haben sie nicht gerechnet. Und da war eine geistliche Kraft mit dieser Aussage, ich bin's. Eine Verbindung mit Gott im Alten Testament. Ich bin, der ich bin. Jesus, Gott, wahrer Gott, wahrer Mensch, steht da im Garten Gethsemane. Die suchen ihn, sie wollen ihn verhaften. Er weiß, was vor ihm steht. Und er sagt, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth. Ich bin es. Wusch. Damals auch der Petrus, als er eben seinen eigenen Weg gehen wollte. In Matthäus 26, Petrus spricht und Jesus sagt, Petrus handelt und Jesus sagt, steck dein Schwert in seinen Platz, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Und dann sagt er etwas. Oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten? Und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? Wie viele Engel sind das? Zur Kaiserzeit war es dann eigentlich festgelegt, dass eine Legion 5500 Mann haben soll. Mehr als 12 Legionen ist mehr als 66.000 Engel. Ein Engel wäre genug. Die hätten nichts machen können. Jesus sagt, verstehst du Petrus nicht? Ich bin nicht schwach hier. Schwäche hat damit nichts zu tun. Ich bin mit Absicht hier. Ich erfülle das Wort Gottes, das angefangen mit Adam und Eva im Garten ausgesprochen wurde, quer durch die Geschichte der Welt. Ich bin der Erlöser, ich bin der Messias, ich muss sterben. Und ich werde auferstehen. Ist nicht wegen Schwäche, wegen Liebe war er da. Wegen Liebe hat er nicht zurückgekämpft. Und er liebt dich auch und mich. Lass nie zu, dass der Feind dich sagt oder dir sagt, Jesus liebt dich nicht. Wegen irgendwas. Schau dann auf das Kreuz. Die vollständige Liebe Gottes wurde durch Jesus Christus klar und deutlich bewiesen. Lukas 23, Vers 34, Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann Johannes 19, Vers 30, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Ende ist gekommen. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Vater, in deine Hände übergebe ich meinem Geist. Bis ans Ende liebt er diese Welt und hat es vollbracht. Überlegen wir, nehme täglich diese Liebe Jesu an. Lass nicht einfach das in deinem Kopf bleiben. Denk darüber nach. Der Schöpfer dieser Welt liebt dich persönlich so sehr. Diese Welt hat nichts. Diese Welt hat tatsächlich nichts. Rede mit Menschen hier in dieser Gemeinde, rede mit anderen Geschwistern, die voll und ganz in dieser Welt gelebt haben. Stell mal die Frage, was hat diese Welt dir wirklich angeboten im Vergleich zu Jesus? Was hast du davon bekommen? Weißt du, was die sagen werden? Nur Schmerz, nur Leid, nichts. Jesus im Vergleich, Leben, Licht, Freude, Friede. Nimm die Liebe Gottes an. Wenn du Jesus noch nicht kennst, kapituliere vor ihm. Bitte ihm um Vergebung. Nimm ihn in deinem Leben persönlich an und sag, Jesus, ich höre auf, meinen Weg zu gehen. Ich will, dass du Herr meines Lebens bist. Ich vertraue, ich glaube, ich folge dir nach. Verändere du mich, mein Herz, vergib mir meine Sünden. Lass mich dein Kind werden, ich glaube. Wenn du Jesus schon kennst und sagst, ja, da stehe ich schon, da bin ich schon, dann jeden Tag sag, Herr, danke für deine Liebe. Ich gib dir mein Leben voll und ganz hin. Führe du mich, verändere du mein Leben, tu mit mir, was du möchtest. Du bist mein Herr. Ich weiß, deine Liebe ist mehr als, was ich jemals verdient habe. Erlebe täglich die Geborgenheit dieser Liebe. Geborgenheit heißt Sicherheit. Wenn du das nicht genießt, wenn du das nicht in deinem Herzen erlebst, dann versäumst du, was der Herr hat für dich. Er will, dass du diese Geborgenheit genießt. Sicherheit in ihm. Seine Liebe ist nicht von dir abhängig, es ist von ihm abhängig. Und er bleibt treu. Punkt. Was für eine Gnade. Und lass dich täglich von dieser Liebe motivieren. Täglich motivieren. Denk darüber nach, wie liebevoll der Herr ist. Lass es dich motivieren, ein reines Leben für den Herrn zu führen. Schlag zum Schluss Römer 8 auf. Wenn du diese Verse nicht kennst oder nicht gut kennst. Schreib diese Verse auf. Denk an diese Verse diese Woche besonders viel nach. Überleg dir, was Jesus durch den Heiligen Geist uns hier sagt, durch Paulus. Vers 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Denk jetzt nicht alles Irdische. Geld, Ruhm, Macht, Anerkennung, das ist nichts. Wir reden hier von geistlichen Gaben, von geistlichen Schätzen. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist und der auch für uns eintritt. Wenn Jesus auf deiner Seite ist, dann bleibt kein Kläger mehr übrig. Wer soll gegen uns reden? Er ist für uns gestorben. Und 1. Johannes sagt, er ist unser Fürsprecher. Wow, das ist Liebe. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Das scheidet uns nicht von seiner Liebe. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf also uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Er liebte sie bis ans Ende. Lass uns beten. Vater, wir wollen diese Dinge nicht nur in unserem Herzen, in unserem Kopf wissen.